Ich möchte die heutige Predigt mit einer Frage beginnen, die ich an uns alle richten möchte, mit einer Aufforderung. Ich möchte euch bitten, denkt einmal ganz kurz über euer Glaubensleben nach. Und im Speziellen meine ich über die Art und Weise, wie ihr versucht, Jesus Christus nachzufolgen. Die Bibel sagt, Matthäus 4, Vers 19, Matthäus 8, 22, viele andere Stellen, fordert Jesus Christus die Menschen auf, ihm bewusst nachzufolgen. Es gab zu seiner Zeit viele Hinterherläufer, die ganz einfach seine Wunder sehen wollten, die er getan hat. Und Jesus kritisiert diese Art der Nachfolge und sagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann denkt darüber nach und folget mir wirklich nach, mit allen Konsequenzen. Jetzt denk bitte einmal nach über deine Art und Weise der Nachfolge. Wie würdest du für dich selbst deine Nachfolge beurteilen? Lebst du, wenn du meinst, eine konsequente Nachfolge, mit allem, was dazugehört? Oder ist es eine Nachfolge, die, naja, so situationsabhängig ist, gerade wie es mir gefällt, kommt ganz drauf an, wo ich mich gerade befinde oder mit wem ich mich abgebe? Wie sieht es ganz persönlich, frage dich ganz ehrlich, wie sieht deine Nachfolge ganz ehrlich im Lichte Gottes aus? Wisst ihr, warum ich über diese Frage in der letzten Zeit nachdenken musste? Weil ich ganz einfach in meiner Predigtvorbereitung mit Staunen feststellen musste, wie sich der Jesaja, wie konsequent er in der Nachfolge Gottes stand, wie konsequent mit allem, ohne Wenn und Aber, sich von Gott hat gebrauchen lassen in seinem Dienst. Es war niemals verharmlost, wenn er mit den Menschen gesprochen hat. Es war nie für eine bestimmte Personengruppe zugeschnitten, ja, nicht ganz so eng zu sehen oder so. Es war auch nie um seiner selbst willen, immer stand Gott im Vordergrund. Und es war niemals ein Zögern dahinter. Es war immer im rechten Augenblick in die richtige Situation, in die Situation des Volkes hineingesprochen. Er bekam von Gott einen Auftrag und ohne Wenn und Aber, nur ohne ein Hinterfragen, geht er hin und tut seinen Dienst. Ein Mann, der bereit war, nicht nur Gute, was ja einem leicht fällt, gute Nachrichten an Menschen weiterzugeben. Das würde ich wunderbar gerne tun. Gute Nachrichten gibt man gerne weiter, aber was ist, wenn es um böse Nachrichten geht? Wenn es darum geht, Menschen die Sünde vor Augen zu stellen, ihnen einen Spiegel vors Gesicht zu halten und sagen, du bist ein Sünder vor Gott. Bin ich bereit, auch dann hinzugehen und den Menschen vor diese Tatsachen zu stellen? Und dazu war der Jesaja, er war bereit. Er hielt dem Volk ihre Gottlosigkeit vor Augen. Die Strafe, die sie aufgrund ihrer Gottlosigkeit empfangen werden. Unsere Taten haben Folgen, haben die Jungschäler jetzt gelernt in ihrer Reihe über die Könige. Er hat ihnen gesagt, der Prophet Jesaja, dass sie sogar eines Tages als Kriegsgefangene weggeführt werden aus ihrem Land, aus Jerusalem. Jerusalem wird im Erdboden gleichgemacht. Es war eine böse Nachricht. Die Menschen gehen auf eine schlimme Zukunft hin, aufgrund ihrer Sünde, die sie gegen Gott begangen haben. Auf der anderen Seite ist das ein Prophet, der die gewaltigsten Hoffnungsnachrichten in seinem Wort niederschreibt, die wir in der Bibel haben. Da er sagt ihnen, trotz allem, ihr werdet eines Tages zurückkommen. Gott wird euch retten, Gott möchte euch retten. Gott wird Heil bringen, lasst euch von ihm retten. Und die größten Prophetien auf den Messias, die hat dieser Prophet Jesaja. Er hat die meisten Prophetien auf Jesus Christus. Er ist es, der über 65 Mal im Neuen Testament erwähnt wird. Und namentlich, meine ich, wird kein anderer Prophet so oft erwähnt wie dieser Jesaja. Bevor ich zu diesem Mann persönlich komme und zu der Frage, die ich euch gestellt habe, möchte ich ein bisschen auf das Umfeld dieses Mannes schauen. In welchem Umfeld hat er gewirkt, damit wir sein Handeln einfach richtig einzuschätzen wissen und sehen, warum hat er so gehandelt? Warum war es so schwer? Muss es eigentlich schwer gewesen sein für ihn, so konsequent zu sein? Und danach kommen wir im zweiten Teil zu unserer Eingangsfrage, die ich gestellt habe. Was ist wohl die Voraussetzung für eine konsequente Nachfolge? Und dabei wollen wir auch auf Jesaja schauen, was ist in seinem Leben geschehen. Der Name Jesaja bedeutet, der Herr ist Rettung oder die Rettung des Herrn. Sein Name war also Programm, denn trotz aller Gerichte, die er dem Volk Israel, Juda, anzusagen hatte im Namen Gottes, war seine Botschaft am Ende immer wieder voller Trost. Der Herr möchte euch retten, der Herr schickt euch Rettung. Die Rettung wird kommen. Jesajas prophetischer Dienst erstreckte sich ungefähr 740 bis 686 vor Christi, also 50, 55 Jahre hat er gewirkt. Ich habe aber festgestellt, ist so schwierig mit der Zeitangabe. Ich verlasse mich da ganz auf die Ausleger. Das Reich war damals zweigeteilt in das Nordreich Israel, das aus 10 Stämmen bestand, und das Südreich Juda, das aus 2 Stämmen, Juda und Benjamin, bestand, mit der Hauptstadt Jerusalem. Die Hauptstadt des Nordreichs war Samaria. Dieser Prophet erlebte in seiner Zeit 4 verschiedene Könige: Usia, Jotham, Ahas und Hiskia. Jesajas Zeitgenossen waren zum Beispiel Hosea und Micha, das waren aber Propheten des Nordreichs mehr. Seine Berufung zum Dienst geschah in Jesaja Kapitel 6, im Todesjahr des Königs Usia. Und während dieser Zeit von Jesaja, wie man aus 2. Könige entnehmen kann, war das Assyrische Reich sehr stark am Kommen. Es bedrängte in erster Linie Israel als das Nordreich, und das versuchte sich eigentlich zu verbünden mit anderen Völkern, unter anderem auch mit Juda, um gegen Assyrien bestehen zu können. Juda hat aber damals nicht gewollt. Die Könige des Südreichs werden, diese 4 Könige, die ich gerade genannt habe, die werden in der Bibel folgendermaßen beschrieben. Nur damit wir sehen, in welcher Situation dieser Prophet lebte. Josia war ein König, unter dem es dem Volk eigentlich gar nicht mal so schlecht ging. Sie lebten militärisch und auch wirtschaftlich standen sie nicht schlecht da. Aber in 2. Könige 15 wird an ihm kritisiert, dass er die Opferstätten nicht abgeschafft hat. Es war also eine Opferung fremden Göttern während seiner Königsherrschaft war da im Volk. Und dann am Ende überhob sich Josia noch sogar über das Gebot Gottes. Er versuchte selber Gott Opfer zu bringen. Er hat also die Priester umgangen und wurde von Gott bestraft mit dem Aussatz, von dem er sich nie wieder erholt hat in seinem Leben. Jotham, sein Sohn, kam an die Macht und er tat eigentlich, wird gesagt, was recht war in den Augen des Herrn. Aber das Volk wandelte immer noch in seiner Regierungszeit, handelte verderblich. Warum? Weil auch dieser König verpasst hatte, diese Opferstätten, wo heidnischen Göttern geopfert wurde, diese abzuschaffen. Dann kam dessen Sohn Ahas auf den Thron. Von Ahas wird gesagt in 2. Chronik 27, er tat nicht, was recht ist in den Augen des Herrn. Er führte sogar Götzendienst in Juda ein und seine Söhne ließ er durchs Feuer gehen. Das deutet aufs schlimmste Götzendienst hin bis zu Menschenopfer. In der Zeit Ahas erlitt Juda schlimme Niederlagen. Einmal gegen die Aramäer, das ist Syrien. Die haben die Juden dann aus Elat, haben sich also bis nach unten durchgearbeitet und aus Elat vertrieben. Aber Jerusalem konnten sie zur damaligen Zeit nicht einnehmen. Und einmal erlitt Juda sogar eine Niederlage gegen ihre Brüder aus Israel, ihre Brüder des Nordreichs. Israel hat dann viele Gefangene mitgeführt, hat sie aber dann auf das Wort eines Propheten Odet hin freigelassen, weil Gott sagte, handelt nicht so mit euren Brüdern. Sie wurden freigelassen und wurden ausgestattet mit allem Nötigen und durften wieder nach Hause zurückkehren. Dieser König Ahas versuchte, nachdem er auch noch von anderen Stämmen bedroht wurde, Edomiter, Philister waren da, ja, er versuchte mit den Assyrern daraufhin eine Allianz zu schließen, sie ihren Frieden mit ihnen zu erkaufen. Dazu hat er leider den Tempel Gottes ausgenutzt. Er hat das Gold aus dem Tempel genommen und gibt es diesem assyrischen König als Dank. Diese Allianz scheint am Anfang gut zu funktionieren. Der Assyrer erobert Damaskus, ja? Und scheinbar ist da Frieden. Nachteil war wiederum, dieser König, er hat als Dank für den Assyrer, hat er in Jerusalem im Tempel einen heidnischen Altar aufgebaut. dem assyrischen König zu ehren, sage ich mal. Ja? Und ich würde ihn so beschreiben mit meinen Worten, er war diesem Assyrer, war er hörig. Er hat einfach all das getan, was dieser ihm sagte und er wurde von ihm ausgenutzt. Diese Allianz, die brachte ihm nichts Gutes ein. Der assyrische König bedrängte ihn, anstatt ihn zu stärken. Lesen wir in 2. Chronik 8,20. Und dann lesen wir ein Urteil über diesen König. Der Herr demütigte Juda um Ahas Willen, weil er in Juda Zügellosigkeit getrieben hatte und sich schwer am Herrn versündigte. Während der Regierungszeit dieses Ahas, ungefähr 722 vor Christi, wurde Samaria, die Hauptstadt des Nordreichs, auch von den Assyrern besiegt. Ja. Der letzte König zur Zeit Jesajas war Hiskia. Ungefähr 715 kam er zur Königskrone. Zu seiner Lebzeit war er auch Mitregent. Eine Zeit lang überlappte sich seine Regierungszeit mit seinem Vater. Er hatte also den Fall Samarias hautnah miterlebt. Deswegen wird in einigen Stellen auch gesagt, dass zur Zeit Hiskias ist Samaria gefallen. Also das war der Grund. Vater und Sohn haben zusammen, das war so eine Übergangszeit, wo beide an der Macht waren, wenn ihr euch mal die Frage stellen solltet. Das ist die Erklärung dafür. 2. Könige 8, Vers 10 können wir das ungefähr nachlesen. Vielleicht war gerade das der Grund, weil er gesehen hat, wie sein Vater, wie gottlos sein Vater gehandelt hat, regierte Hiskia ganz anders. Er schaffte diese Kultstätten ab, er zerschlug die Götzenbilder er vertraute dem Herrn, von ihm wird gesagt, er vertraute dem Herrn wie kein König vor ihm und keiner nach ihm. Er befolgte die Gebote und brach auch sämtliche Allianzen, die der Vater versuchte hatte, mit den Nachbarstämmen zu schließen, mit heidnischen Stämmen. Als Assyrien dann aber ähnlich erfolgreich gegen Juda in den Krieg gezogen ist und weil er den Tribut verweigert hatte, ist Hiskia auch irgendwann mal bereit, eine gewisse Tributzahlung zu leisten. Irgendwann standen aber doch das assyrische Heer vor den Toren Jerusalems. Ja? Und da erinnert ihr euch vielleicht an die Prophetie von Jesaja, der gesagt hat, nicht ein Pfeil wird in Jerusalem landen. Denn Gott selbst wird seine Hand erheben und wird gegen diesen assyrischen König kämpfen. Und so geschah das auch. Jerusalem musste nicht eingreifen. Gott hat eingegriffen, hat in dem Heer Tumult ausgelöst. Sie mussten zurück und ja, durch verschiedene Umstände hat dann Gott diesen Krieg von Jerusalem abgewandt. Was noch weiter über Hiskia zu sagen ist, auch wichtig, er war krank, Jahr 701 oder so ungefähr wurde er schwer krank und er bittet sich von Gott noch Lebzeit dazu. Und Gott erbarmt sich seiner und er kriegt, meine ich, 15 Jahre und wird wieder gesund. Gott schenkt ihm die Gesundheit, er darf weiterleben. Dann kommt der König von Babel, nutzt diese Situation aus, um ihm Glückwünsche zu überbringen und kundschaftet in dem Augenblick aus, was Juda alles für Schätze hat. Und Hiskia macht Tür und Tor auf und zeigt ihm alles, was er hat. Und dann kommt die Prophetie von Jesaja aus Jesaja 39, dass genau dahin eines Tages das Volk in die Gefangenschaft weggeführt werden wird. Das ist die Prophetie, dass Jerusalem praktisch dem Erdboden gleichgemacht werden wird. Das geschieht in Jesaja 39. Der Hauptauslöser für diese Wegführung geschah erst später. Und der Hauptauslöser war eigentlich der Manasse, der heute schon erwähnt wurde, mit dem sich auch die Jungschäler befasst haben. Er kam, wie gehört, mit 12 Jahren zur Krone und hatte die falschen Ratgeber, ja? Er machte all das, was sein Vater abgeschafft hatte, wieder gängig in Juda und hat praktisch den ganzen Götzendienst wieder eingeführt und viele schlimmere Dinge. Und in Vers 10, 2. Könige 21, 10 spricht Gott dieses Urteil aus. Weil Manasse dieses verübt hat, wird das Gericht Gottes einmal über Jerusalem kommen. Das Gericht kam aber erst 100 Jahre später. Warum? Wir haben es auch gehört, Manasse hat Buße getan und einer der Könige, die später auch noch an die Macht kamen, Josia, war ein guter König, der das Gesetz wieder gesucht und gefunden hat und er das Gesetz wieder eingeführt hat. Und da hatte Gott gesagt, weil Josia so ein guter König ist, wollte er dieses Gericht nicht zu seiner Lebzeit über das Land kommen lassen. Jesaja, jetzt habt ihr so einmal im schnellen Überflug eigentlich gehört, in welcher Situation Jesaja gewirkt hat. Er kritisierte die Könige, weil sie sich auf falsche Bündnisse verlassen haben. Er rief zur Buße auf. Er kritisierte den falschen und unehrlichen Gottesdienst des Südreichs Juda, aber auch Israel. Ja? Er deckte Götzendienst auf und auch die Tatsache, dass sich Menschen aneinander sogar versündigt hatten, indem sie sich bereichert haben an der Not ihrer Brüder. Und die Priester und Propheten tadelt er als diejenigen, die voll Wein berauscht sind, Jesaja 28. Die Situation Israels wird zum Beispiel in 2. Könige 17 sehr gut beschrieben. Israel, das Nordreich. Sie taten gegen Gott heimlich Dinge, die nicht recht waren. Sie bauten sich Höhen zum Götzendienst. Aschera-Bilder wurden auf diesen aufgestellt, es wurde Götzen dort geopfert, Wahrsagerei und Zauberei stand auf dem Plan. Ihre Reaktion auf Gottes Warnung war, sie gehorchten nicht, sie machten ihre Nacken hart, sie verachteten die Satzungen Gottes, seine Zeugnisse und den Bund, den er mit ihnen geschlossen hatte. Und sie lebten ganz einfach sinnlos vor sich hin. Können wir uns jetzt vorstellen, in welcher schweren Situation dieser Prophet Jesaja gelebt hat, unter solchen Umständen dahin zu gehen und dem Volk sagen zu müssen, hört mal zu, da ist Sünde bei euch, ihr lebt nicht richtig, ihr sündigt ganz bewusst, ihr lebt ziellos vor euch her. Und dann zu sagen, dass ihr eine Strafe empfangen werdet, dass ihr weggeführt werdet, dass ihr Kriege verlieren werdet. Und so, genau solche Urteile hat er auch über die Nachbarstämme gesprochen. Assyrien, Babel, Ägypten, Moabiter, die Philister, gegen alle hat Jesaja Wort Gottes weitergegeben und sie gewarnt. Aber auch, was ich nochmal erwähnen wollte, die größte Hoffnung, die der Mensch hat. Gott wird euch nicht vergessen. Gott wird euch nicht ganz auslöschen. Es gibt eine Hoffnung und die größte Hoffnung in Jesus Christus, dass eines Tages der Messias kommen wird. So hat Jesaja ihnen prophezeit. Und jetzt komme ich zu meiner Ausgangsfrage zurück. Ich frage mich ganz einfach, wie schafft es ein Mann? Wie schafft es dieser Prophet, dieser Diener Gottes, trotz sämtlicher Anfeindungen und bestimmt auch innerer Ängste, die er immer wieder ausstehen musste, weil er solche schlimmen Nachrichten weiterzugeben hatte? Wie schafft er es trotzdem, klar und deutlich, das Wort Gottes an den Menschen weiterzusagen? Wisst ihr, ich persönlich, wenn ich versuche, Zeugnis zu geben in der Welt, bei meinen Arbeitskollegen, wenn ich dann ausgelacht werde, als Spinner dargestellt werde, ja, dann habe ich ein komisches Gefühl, da möchte ich am liebsten schweigen, da möchte ich am liebsten gar nicht mehr weiterreden. Aber dieser war ganz anders, der hat gesagt, jetzt erst recht. Jetzt werde ich erst recht das Wort Gottes, jetzt werde ich erst recht das Zeugnis von Gott weitergeben. Wie hat dieser Mann es geschafft? Vielleicht befindest du dich auch oft in der gleichen Situation. Du hast die Verantwortung, Jesus Christus nachzufolgen. Du hast die Verantwortung, hinzugehen und sagen, dass an dem Kreuz einer gestorben ist für jeden Menschen. Und dass wer den nicht kennt, der in der Hölle landen wird. Hast du den Mut, hinzugehen und dieses Zeugnis weiterzugeben? Wie schaffst du das? Was ist die Voraussetzung dafür? Was muss im Leben eines Menschen passieren, dass man den Mut hat, hinzugehen und trotz allem, dass ich ausgelacht oder als Spinner dargestellt werde, trotz allem das zu sagen, was Menschen rettet, was Menschen in den Himmel bringt, was Menschen Zukunft und Hoffnung gibt, was auf den Messias hinweist, wovon Jesaja auch die ganze Zeit dem Volk weitergibt. Was muss dieser Mann erlebt haben, dass er so konsequent, ohne Wenn und Aber, sich von Gott gebrauchen lässt? Fragt euch das. Wie sieht es mit euch aus? Wir wollen nicht nur auf Jesaja schauen. Wir wollen heute auf uns schauen. Ich werde heute auf mich schauen. Ich schaue die ganze Woche oder zwei Wochen schon auf mich und frage mich, wie sieht es bei mir aus im Vergleich zu diesem Mann? Ich komme damit zu unserem Predigttext und ich finde die Antwort, eine deutliche Antwort, finden wir in der Berufung des Jesaja. In dem, was er erlebt bei seiner Berufung. Ich lese uns Jesaja aus Kapitel 6 einige Verse. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen, erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim, Engelwesen, sage ich mal, standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihre Angesichter, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und erhielt mir eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte, und berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt und deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Haben wir gerade gesungen, das Lied. Ich würde ja sagen, wir können es am Ende der Predigt nochmal hören, nochmal singen, und da werden wir sehen, wer von uns immer noch bereit ist, das offen und ehrlich mitzusingen. Aber du kannst dir ja Gedanken darüber machen im Laufe der Zeit. Jesaja erlebt hier etwas Großartiges. Jesaja hat eine Vision, und zwar nichts Geringeres geschieht, als dass Gott sich ihm zeigt und sich und zu Jesaja spricht. Jesaja sieht einen Teil der Herrlichkeit Gottes. Ich sage jetzt nicht, er hat sein Angesicht gesehen. Kein Mensch ist in der Lage, das Angesicht Gottes zu sehen. Dann müsste jeder Mensch sterben, das sagen andere Bibelstellen, denn Gott ist heilig. Jesaja sah einen Teil der Herrlichkeit und der Macht Gottes. Ja? Und das, was er sah, das übersteigt bestimmt nicht nur sein Vorstellungsvermögen, sondern auch unser heute. Denn seine erste Reaktion war: Wehe mir, ich vergehe. Jesaja hatte beim Anblick dieser Herrlichkeit Gottes Angst um sein Leben. Was war der erste Schritt? Was war der erste Schritt der Voraussetzung, dass er bereit war, konsequent in der Nachfolge zu sein? Jesaja erkennt Gott. Jesaja sieht, wie Gott ist. Wenn du heute nicht weißt, wer oder wie Gott ist, dann wirst du niemals eine Entscheidung treffen, heute konsequent diesem Gott nachzufolgen, weil du keine Ahnung hast, wie Gott ist. Das, was Jesaja hier erfährt, er erkennt, wer und wie Gott ist. Jesaja sieht seine unbeschreiblich große Herrlichkeit Gottes. Er sieht die Herrlichkeit Gottes. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Das haben wir in dem Text gelesen. Er sieht Gottes Größe und Macht, denn die Erde erbebt bei der Anwesenheit Gottes und bei der Stimme dieses Engels. Die Naturgewalt gerät ins Wanken, wenn Gott da ist. So eine Macht hat Gott. Und Jesaja sieht die Heiligkeit Gottes, die diese Engel ausgerufen haben. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Wisst ihr was? Ich bin mir 100% sicher. Jesaja hat das, was er an diesem Tag erlebt hat, niemals vergessen. An jedem Tag, wo er seinen Dienst getan hat, bin ich mir sicher, hat er immer wieder daran gedacht, an das, was Gott ihn an diesem Tag offenbart hat, wie Gott sich ihm offenbart hat. Er hat Gottes Wesen, Stückwerk gesehen und er hatte bestimmt immer dieses Bild vor Augen, diesen mächtigen Gott. Wer könnte sich diesem Jesaja jetzt, wenn Gott dahinter steht, ihm in den Weg stellen? Welcher König könnte ihm Böses antun, wenn er weiß, dass dieser mächtige und allmächtige Gott vor ihm oder hinter ihm ist, um ihn herum ist und ihn beschützt? Kein König konnte Jesaja auch nur Böses antun, wenn Gott es nicht zulässt. Wisst ihr, was ich glaube? Wenn ich das einmal auf uns übertragen darf. Wenn du oder ich, wenn wir heute feststellen, dass ich in meinem Leben als Kind Gottes, in meiner Nachfolge, Stillstand erlebe. Alles dreht sich eigentlich nur um mich selbst. Wenn ich unsicher bin, ob ich mich berufen lassen soll oder nicht, ob ich einen Dienst tun soll für den Herrn oder nicht, ob ich es kann oder nicht, wenn ich Ängste erlebe vielleicht, ja, und mich von diesen Ängsten übermannen lasse, ja, wenn ich mich frage, kann ich das überhaupt, bin ich überhaupt dazu fähig, mit welcher Konsequenz überlege ich, ist das Risiko vielleicht nicht zu groß? Ich glaube, wenn wir so überlegen, dann vergessen wir ganz einfach, wie groß unser Gott ist, an den wir glauben. Wie groß der Gott ist, der mich heute auffordert, folge mir nach. Diene mir mit der Gabe, die du von mir bekommen hast. Die hast du nicht umsonst bekommen. Die hast du nicht bekommen, damit sie irgendwo versteckt ist, in irgendeiner netten Kiste. Die hast du bekommen, um mir zu dienen. Und wenn du nicht dienst, dann hast du wahrscheinlich vergessen, was für ein großartiger und mächtiger Gott hinter dir steht, der dich zum Dienst für ihn ruft. Kein König dieser Welt, kein Arbeitskollege, kein Nachbar kann dir auch ein bisschen antun, wenn du dir bewusst wirst, wie groß der Gott ist, der dich umhüllt mit seinem Schutz. Ich glaube, dass wir Kinder Gottes sehr oft vergessen, wie groß dieser Gott ist. Dass wir vergessen, dass seine Herrlichkeit die Erde umhüllt. Er ist überall. Dass seine Macht die Erde erbeben lässt. Und seine Heiligkeit, wie groß diese Heiligkeit ist. Nichts und niemand kann sich eigentlich einem Kind Gottes in den Weg stellen. Das ist der Grund, warum das Evangelium bis zum heutigen Tag bei aller Anstrengung sämtlicher Atheisten nie ausgelöscht werden konnte, weil es immer wieder Menschen gab, die auf diese Herrlichkeit, wie die Macht Gottes vertraut haben, sich haben gebrauchen lassen. Vielleicht sitzt du heute hier und glaubst, zweifelst an der Tatsache, dass es einen Gott gibt, ob er da ist oder nicht. Dann rate ich dir, geh raus und schau in die Natur und schau das an, was die Erde erfüllt. Und du wirst feststellen, die Herrlichkeit Gottes erfüllt alles. Es ist nicht aus Spaß, dass das alles funktioniert, was sich kein Wissenschaftler erklären kann. Es ist die Macht Gottes. Deswegen funktioniert das. Wir haben das mit Physik und Chemie überschrieben. Vieles können wir uns immer noch nicht erklären. Aber es ist die Herrlichkeit Gottes. Es ist seine Macht. Davon zeugt die Natur. Allein dadurch müssten wir erkennen, dass es einen großartigen Gott gibt und wie mächtig er ist, der uns erhüllt. Und warum das so ist? Ganz einfach, weil Gott selbst in seinem Wort gesagt hat, das, was ich geschaffen habe, ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Die Natur kann nicht anders als von ihm zeugen, weil er der Schöpfer dieses Ganzen ist. Menschen haben versucht, das alles zu relativieren, Gott aus der Natur hinaus zu diskutieren. Sie haben die Schöpfung Gottes als Zufall deklariert. Bei aller Liebe, wie viele Zufälle müssen passieren? Ich glaube, man muss, ich will nicht lachen, aber ich denke, es müsste schon unglaublich, wie viele Zufälle passieren müssen, damit das als Zufall durchkommt. Lässt du das durch in deinem Leben? Zufall? Das kann doch nicht sein. Ich denke, es würde uns gut tun, auch uns Kindern Gottes, hin und wieder daran erinnert zu werden, wie groß und mächtig unser Herr ist, der alles in seiner Hand hält. Warum soll er nicht auch mein Leben in seiner Hand haben? Er wird mich sicherlich genauso beschützen, wie er an Jesaja beschützt hat. Noch etwas hat Jesaja gesehen und ihr habt das sicherlich auch registriert, was meiner Meinung nach auch wir Christen sehr schnell vergessen. Er sah das, was die Engel ausgerufen haben. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Wir haben in einer der letzten Bibelstunden kurz darüber nachgedacht, was es bedeutet, die Heiligkeit Gottes. Das Volk Israel hatte Angst davor, von Gott direkt angesprochen zu werden. Sie haben Mose gesagt, sprich du zu uns, sei du unser Mittler, aber lass nicht Gott direkt zu uns sprechen, sonst müssen wir sterben. So heilig ist Gott. Kein Mensch kann vor ihm bestehen, weil wir Menschen sündig sind. Aber Gott ist heilig. Wisst ihr, was ich glaube? Wenn ich mir als Kind Gottes jeden Tag einmal bewusst werden lasse, dass ich an einen heiligen Gott glaube, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Was glaubt ihr, wird es einen Einfluss darauf haben, wie ich meinen Tag verbringe? Wie ich von dem Augenblick, wo ich meine Augen aufmache, bis zu dem Augenblick, wo ich schlafen gehe, wie dieser Zeitabschnitt verläuft? Glaubt ihr, es wird anders werden in meinem Leben, wenn ich mir bewusst mache, dass ich an einen heiligen Gott glaube? Ich glaube daran. Ich glaube ganz bewusst, wenn du dir bewusst wirst, dass es ein heiliger Gott ist, der über uns steht, dass du dir ganz genau überlegen wirst, wie du mit deinem Nächsten redest, wie du über deinen Nächsten denkst, was du deinem Nächsten antust oder nicht. Du wirst sogar dein Äußeres verändern, wenn du dir bewusst wirst, wie heilig Gott ist. Und du wirst dir überlegen, dreimal überlegen, wie du vor diesen Gott trittst, ob du überhaupt vor ihn treten kannst, so wie du bist. Das ist Heiligkeit Gottes. Ist uns das bewusst? Ich glaube, wisst ihr, wenn ich ganz ehrlich bin, mir ist das oft nicht bewusst. Ich vergesse sehr schnell, was es bedeutet, an einen hochheiligen Gott zu glauben. Ich schäme mich manchmal, wenn ich darüber nachdenke, überhaupt meine Hände zu falten und ihn immer anzubeten, immer zu beten und um etwas zu bitten. Ich komme mir nicht würdig vor dieser Heiligkeit, wenn sie mir nur ein Stückwerk bewusst wird. Wisst ihr, ich glaube, wir müssen als Kinder Gottes viel öfter daran erinnert werden, was es bedeutet, an einen hochheiligen Gott zu glauben. Ich glaube, das wird deinen Alltag, das wird meinen Alltag, unseren Alltag total verändern. Wir werden einen ganz anderen Bezug zu haben, nicht nur zu ihm, sondern auch zu unseren Mitmenschen, zu deinem Ehepartner, zu deinen Kindern, zu deinen Arbeitskollegen. Du wirst einen ganz anderen Bezug haben, wenn du merkst, was für ein Gott hinter dir steht, ein hochheiliger Gott, dessen Herrlichkeit die Erde erfüllt. Denk bitte darüber nach. Beginne deinen Tag morgen oder mach das gleich. Denk daran, an welchen heiligen Gott du gehst. Und dann geh nach draußen, verbring den Sonntagnachmittag in diesem Bewusstsein. Vielleicht werden sich deine Pläne für heute ändern. Vielleicht wird sich dein Wochenende in Zukunft ändern. Vielleicht wirst du gewisse Dinge vielleicht nicht mehr tun oder Worte nicht mehr in den Mund nehmen. Garantiert. Wenn wir uns auf den heiligen Gott fokussieren, er wird dein Leben komplett verändern. Er wird dein Leben so gebrauchen, wie er es ihm zur Ehre ist. Aber du musst erkennen, und das wünsche ich uns, lasst uns erkennen heute als Gemeinde, was für ein heiliger Gott über uns steht, uns zum Dienst aufruft. Das nächste, was in Jesaja seinem Leben im gleichen Augenblick eigentlich geschah, er sah nicht nur die Heiligkeit Gottes, sondern er sah auch seinen eigenen Zustand vor Gott. Er sieht eigentlich, dass nichts und niemand und er eingeschlossen vor diesem heiligen Gott gerecht wirken kann, Bestand haben kann. Er war sicherlich ein gläubiger Mensch. Immerhin befindet er sich, wie ich den Text verstehe, gerade im Tempel. Ja? Er ist ein Gottesdienstbesucher. Er erkannte, dass in den Augen Gottes, im Verhältnis zur Heiligkeit Gottes, es war nicht genug. Ich bin unrein, sagt er. Ich bin eigentlich nicht überlebensfähig, so erkennt er sich vor Gott. Seine Sündenerkenntnis, und nichts anderes war das hier in dem Text, bringt er sogar auf den Punkt und sagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Unreine Lippen sind nur ein Resultat von dem, was aus dem Herzen kommt. Darf ich dich fragen, was deine Lippen so von sich geben? Was deine Gedanken, worüber sie sich kreisen, vielleicht jetzt gerade? Oder heute Morgen, womit sie erfüllt waren? Darf ich dich darüber bitten, darüber nachzudenken? Hast du reine Lippen vor Gott? Jesaja erkennt, dass er unreine Lippen hat vor dem Herrn. Mit anderen Worten kann man sagen, was kann schon aus mir kommen, dass Gott wohlgefällig ist? Ich bin ein Sünder. Meine Lippen sind nicht rein. Wisst ihr was? Wenn du heute meinst, dass, um vor Gott zu bestehen, du nur eines zu tun hast, einfach nur ein vernünftiges Leben führen, nichts Böses tun, nicht lügen, nicht stehlen, nicht schlechte Worte oder so, dann hast du alle Kriterien erfüllt, um vor Gott bestehen zu können. Ich will hier niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, dass Jesaja kein schlechterer Mensch war als einer von uns hier, die wir hier sitzen. Und doch erkennt dieser Mann, dass er unrein ist, sündig ist vor Gott, dass er Buße tun muss und zusammenbrechen muss vor ihm, der ihm Vergebung und ihn um Vergebung bitten, was hier auch geschieht. Jesaja ist, was seinen Zustand angeht, schonungslos ehrlich. Er verschweigt hier eigentlich nichts. Er hätte sicherlich sagen können, Mensch, ich bin doch im Tempel. Seit Jahren Gottesdienstbesucher in dieser Gemeinde. Er macht hier und da sogar gewisse Dienste. Für all meine Freunde, für all meine Kollegen bin ich immerhin ein froher Mensch. Ich kann doch nicht so krass sein und mich als Sünder zu outen. Bin doch gar nicht schlecht. Es gibt viele andere, die schlechter sind. Das macht Jesaja alles nicht. Er ist schonungslos ehrlich, schaut er in das hinein, wie es in ihm aussieht. Und er erkennt, und hier ist in erster Linie, erkennt er, dass es um ihn geht. Hier spricht Gott ihn persönlich an, dass seine Lippen unrein sind, dass er Teil ist eines Volkes, das unreine Lippen hat. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen es gibt, die Woche für Woche, Monat für Monat, wahrscheinlich sogar Jahr für Jahr in das Haus Gottes kommen und mit der Gegenwart Gottes konfrontiert werden. Du spürst eigentlich immer wieder und immer öfter, dass Gott dich ganz persönlich anspricht. Du weißt es ganz genau, dass du so wie du bist niemals vor Gott bestehen kannst, niemals vor sein Angesicht treten kannst. Das ist in deiner Konsequenz, was den Gehorsam gegenüber Gott angeht, zu wünschen übrig lässt. Aber hast du die Bereitschaft zur Veränderung, vor diesem heiligen Gott zusammenzubrechen und schonungslos ehrlich zu sein, dass man unrein ist vor ihm, dass es heute nicht um irgendwelche Menschen geht, sondern um mich ganz persönlich, dass es heute nicht darum geht, was andere für richtig halten, wie andere mich finden, sondern wie Gott dich findet. Hier geht es um Gott und mich, um Gott und dich ganz persönlich, um deine Beziehung und das, was dich unrein macht, vor ihm, nicht andere Menschen. Sind wir uns bewusst, dass unsere Lippen unrein sind? Und weißt du, dass du heute Vergebung brauchst, Veränderung brauchst in deiner Beziehung zum Herrn, um nicht vergehen zu müssen, wie Jesaja es hier ausspricht? Dieses Bewusstsein ist nötig und sie ist Voraussetzung für das, was als nächstes geschieht bei Jesaja. Der Engel des Herrn kommt auf Jesaja zu, nimmt eine glühende Kohle vom Altar und berührt damit die Lippen von Jesaja. Das, was Jesaja als unwürdig erkannt hat, genau da rührt Gott ihn an und vergibt ihm seine Sünden. Jesaja erlebt die Vergebung seiner Sünden. Wisst ihr, ich habe mich gefragt, hätte Gott nicht anders handeln können? Hätte Gott nicht einfach sagen können, deine Sünden sind dir vergeben? So wie Jesus es im Neuen Testament auch öfter gemacht hat. Wäre es nicht genug, warum dieses Bild mit der glühenden Kohle, die er vom Altar nimmt und damit seine Lippen berührt? Sollte Jesaja schmerzhaft erfahren, wie schwer Sünde wiegt? Sollte es auch uns heute daran vielleicht erinnern? Musste Jesaja vielleicht bewusst bis zum letzten Augenblick ruhig halten und nicht zurückweichen vor dieser Kohle? Man kann, denke ich, versuchen, hier einiges hineinzuinterpretieren. Das möchte ich nicht tun. Obwohl ich denke, eines hat es mit Sicherheit eine Bedeutung. Eine Tatsache möchte ich erwähnen. Wisst ihr, wofür der Altar damals gestanden hat? Wofür der Altar gut war? Es war für das Opfer gedacht. Auf einem Altar wurden Opfer gebracht, die als Sühnopfer für das Volk, für die Sünde des Volkes dastanden. Sie mussten sterben auf dem Altar, damit die Sünde des Volkes gesühnt wird. Wenn du heute merkst, dass du unreine Lippen hast, dass du Vergebung brauchst, wo ist dieser Altar, wo du hin sollst? Wo ist dieser Altar, wo diese glühende Kohle drauf ist? Gibt es heute so einen? Überleg mal. Da, es ist das Kreuz. Es ist das Kreuz, auf dem Jesus Christus für dich und mich, für jeden persönlich gestorben ist. Das ist unser Altar heute. Das ist der Ort, wo der Sohn Gottes mit glühender Kohle, unter glühender Kohle geopfert wurde für unsere Sünden. Ist es dir bewusst? Das ist der Ort, wo ich heute Vergebung meiner Sünden erfahre. Wenn du also heute Vergebung brauchst, dann gibt es nur einen Ort. Komm zu dem, der am Kreuz dafür starb. Das ist Jesus Christus. Ein halbwegs vernünftig geführtes Leben ist nichts. Wahre Vergebung gibt es nur durch diese glühende Kohle, Jesus Christus. Er ist für uns gestorben. Aufgrund dessen, das, was Jesaja erkannt hat, dass seine Lippen ihn unwürdig machen, als unwürdig dessen, wo er sich als unwürdig empfand, die Herrlichkeit Gottes auch nur anzuschauen. Da, wo er sich als unwürdig erkannt hat, genau da setzt Gott an und reinigt ihn. Er reinigt seine Lippen. Und dadurch sagt er, jetzt ist deine Sünde, jetzt ist da nichts mehr, was ihn unrein macht. Keine Sünde, die ihn unfähig macht, Gottes Werk zu tun. Seine Lippen haben jetzt eine Bestimmung, Gott zu predigen. Ich weiß, hier sitzen viele Kinder Gottes. Und wenn ich frage, wer von euch hat sich bekehrt, dann werden sich wahrscheinlich 80-85% melden. Und wenn ich frage, seid ihr euch sicher, dass Gott euch eure Sünden vergeben hat, dann werdet ihr sagen, ja. Und wenn ich frage, seid ihr sicher, dass Gott eure Lippen gereinigt hat, werdet ihr sagen, ja. Was sollte also in Zukunft aus unseren Lippen herauskommen? Wozu sollten wir unsere Lippen nutzen, wenn wir glauben, dass Gott unsere Lippen, unser Herz gereinigt hat? Was glaubt ihr, wozu sind unsere Lippen da? Um Menschen vor den Kopf zu stoßen mit bösen Dingen oder Böses zu sagen, Dummheiten zu tun, Lästerung und was weiß ich was, sind dafür gereinigte Lippen da? Und da darf sich jeder selbst auf den Prüfstand Gottes stellen. Wie sieht es aus? Lebe ich, rede ich wirklich so wie einer, der gereinigte Lippen hat? Wie reden wir manchmal miteinander, untereinander? Lass uns nicht weitergehen als diese Gemeinde. Entspricht das gereinigten Lippen? Oder müsste da noch ein bisschen was geschehen? Ich glaube, wir verunreinigen uns viel zu oft. Und es ist nötig, dass wir um Vergebung bitten und den Herrn bitten, reinige du erneut meine Lippen. Und lass du den Arbeitskollegen, den ich nicht ausstehen kann eigentlich, plötzlich spüren, dass ich ihn lieb habe, dass ich für ihn bete. Lass ihn sehen und hören, dass ich gereinigte Lippen habe. So leben und wirken gereinigte Lippen. Sie verherrlichen ihn durch ihr Leben. Sie zeugen von ihm durch die Worte. Sie stellen ihn in den Mittelpunkt ihres Lebens. Frag dich ganz praktisch, was steht im Mittelpunkt deines Alltags? Frag dich ganz einfach, wie ist deine letzte Woche verlaufen? Womit beschäftigst du dich Tag für Tag? Woran denkst du immer wieder? Worum geht es da? Wann hast du überhaupt das letzte Mal über Gott nachgedacht? Wann hast du das letzte Mal das Wort Gottes zur Hand genommen und ganz ernsthaft, nicht nur um das Gewissen zu beruhigen, ganz tief hineingeforscht in das Wort Gottes und versucht, dir von ihm Weisung geben zu lassen? Für dein Leben. Wann hast du das letzte Mal wirklich tief gebetet? Wo warst du ganz praktisch die letzten Tage, letzten Wochen? Welche Gespräche hast du geführt? Wo warst du anwesend? An welchen Orten? In welcher Situation hast du vielleicht sogar geschwiegen, wo du innerlich ganz genau wusstest, dass du reden musst? Jesaja lebt unter einem Volk, das unreine Lippen hat, und er duldete diese unreinen Lippen scheinbar ohne wieder zu sprechen. Wie viel dulden wir, was über unseren Herrn und Heiland an Schmutz drüber hergezogen wird? Letztens kam, keine Ahnung, Illner oder irgendwas, eine Sendung. Bah, Lästerung pur über Gott. Und die sogenannten Theologen, die da saßen, die konnten nichts. Null. Keine Argumentation für Gott. Auch wir heute leben in Deutschland unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Das bringt eine Verantwortung mit sich, wisst ihr? So wie wir leben, entspricht es den gereinigten Lippen oder ist es das Gegenteil? Habe ich mich vielleicht sogar noch gegen ihn verunreinigt? Ich habe geschwiegen, ich habe mitgemacht, mitgelacht und ich habe dann einen Hammer nach dem anderen in Jesu Arme getrieben. Ist das meine Art, meine geheiligten Lippen zu leben? Ich glaube, das sollte es nicht sein. Hast du gereinigte Lippen? Frage dich das und gib du Gott eine Antwort heute. Jesaja hat es getan, haben wir gerade gesungen. Jesaja gab eine eindeutige Antwort. Hier bin ich, sende mich. Wen sollen wir senden? Hier bin ich, sende mich. Hast du diesen Satz schon einmal gesagt? Gesungen haben wir ihn gerade alle. Ich habe nicht groß geschaut, aber ich denke, das war sehr klar und deutlich. Hier bin ich, sende mich. Ihr habt alle gesungen. Ist es dir bewusst, dass wenn Gott dich von deiner Sünde erlöst hat, wenn er dich gereinigt hat, wenn er dich befreit hat, dass es nur eine Antwort, eine wirkliche, praktische Antwort gibt? Hier bin ich, sende mich. Jesus, ich will gehen. So wie Jesaja. Wisst ihr, Jesaja hätte auch sagen können, ja, Herr, hier bin ich und ich bin heute im Gottesdienst. Und ich werde dein Anliegen weitergeben und wir werden als Gemeinde auf die Knie gehen und wir werden darum bitten, dass wir jemanden finden, der bereit ist zu gehen. Das können wir gut. Das ist einfach. Aber wie schwer ist zu sagen, hier bin ich, sende mich. Er war bereit zu gehen, weil er Gott erkannt hat. Er war bereit zu gehen, weil er seinen Zustand gesehen hat und Buße getan hat. Jesaja war bereit zu gehen, weil ihm vergeben wurde. Jesaja war bereit zu gehen, weil er seine Verantwortung erkannt hat. Und darum, weil ein einfacher Mensch bereit war, auf den Ruf Gottes zu hören, hat Gott aus ihm eine Meinung, meiner Meinung nach, den größten Propheten aller Zeiten gemacht. Was macht Gott aus deinem Leben? Was macht Gott aus deinem, an meinem Leben? Hängt ganz allein von der Frage ab. Bin ich bereit zu sagen, hier bin ich, sende mich? Ich wünsche dir eine Entscheidung heute. Eine Entscheidung der gereinigten Lippen. Amen.